Ja, wir haben heute Volkstrauertag. Ich weiß gar nicht, ob euch das so bewusst ist, aber es ist so. Es ist ja immer so, in diesem November sind ja so diese grauen Tage, passt ja auch ein bisschen zum Wetter heute besonders, ne? Nächsten Sonntag, Totensonntag, Ewigkeitssonntag, Buß- und Bettag ja auch in der nächsten Woche. Man macht das ja auch, weil das Kirchenjahr zu Ende geht. In zwei Wochen ist ja schon der erste Advent, damit beginnt ja das neue Kirchenjahr. Und deswegen sind auch so die Bibeltexte, die Predigtexte so ein bisschen angepasst an diese Zeit. Und heute geht es dann auch in dieser Predigt um das Gericht über die Völker. Also Volkstrauertag, Gericht über die Völker, ne? Das passt irgendwie zusammen. Und das Predigtthema kommt heute aus Jesu Endzeitreden. Jesus ist mit seinen Jüngern in Jerusalem, weiß, dass er in wenigen Tagen sterben wird. Er ist ja ganz bewusst diesen Weg gegangen. Und wie das so ist, am Ende seines Lebens oder wenn etwas zu Ende geht, dann sagt man manchmal noch wichtige Dinge. Und ich lese mal aus Matthäus 24, 1 bis 3. Generell lese ich heute aus der neuen Genfer Übersetzung. Das ist so eine moderne Bibelübersetzung. Also, dass ihr wisst, wo das herkommt. Also Matthäus 24, 1 bis 3. Jesus verließ den Tempel und war im Begriff weiterzugehen, also Jerusalem. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben, es wird alles zerstört werden. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und sagten, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Also das hat die Jünger irgendwie beeindruckt, dass Jesus sagt, der Tempel wird nicht zerstört werden, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, und sie stellen dann im Grunde zwei Fragen. Zwei Fragen, die uns, glaube ich, auch sehr bekannt vorkommen, nämlich, wann wird das geschehen? Das ist ja immer die Frage, die wir auch immer stellen. Also, wenn es um Endzeit geht, wenn man darüber irgendwie berichtet, sich unterhält, heißt es, ja, aber wann wird das geschehen? Das fragen die Jünger, eine ganz alte Frage und natürlich eine verständliche Frage. Nur um das gleich mal zu sagen, die Antwort Jesu im selben Kapitel, Matthäus 24, 36, ist, doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Also das steht ja so deutlich drin und ich denke, wir haben diese Stelle auch alle schon mal gelesen und doch versucht man manchmal immer wieder oder gibt es Leute, die irgendwelche Berechnungen anstellen. Ja, also in dem Jahr und jetzt müsste das eigentlich so sein. Eigentlich wissen wir, wenn wir das lesen, nicht mal Jesus selber weiß, wann er wiederkommt. Also es ist eine Top-Secret-Mission, sonst wissen ja Vater und Sohn, eigentlich machen die alles zusammen. Nicht die Engel wissen es, nicht einmal Jesus selbst weiß es, nur Gott der Vater. Und dann werden wir es auch nicht schaffen, mit irgendwelchen klugen Berechnungen das herauszubekommen. Auf der anderen Seite ist klar, wir sollen die Zeichen der Zeit beobachten, das ist der andere Punkt. Aber wer einen genauen Tag bestimmt, ich habe auch so ein Buch mal vor vielen Jahren gelesen, der Tag der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Ich glaube, das hatten sie denn datiert auf das Jahr 1997 oder ich weiß es nicht, ist schon lange her. Und natürlich war ich ein bisschen gespannt, was denn nun sein würde. Und es war eben nichts dann. Und es gab es ja ganz häufig solche Sachen. Da müssen wir auch aufpassen. Jesus sagt ja an diesen Stellen auch, lasst euch nicht verführen von mancherlei Leuten, die sagen, dies und jenes und ich bin es. Da sollen wir auch nüchtern sein. Auf der anderen Seite, die zweite Frage, die ist schon ein bisschen offener. Oh, hier haben wir gerade Hustenanfälle. Welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Welches Zeichen wird das ankündigen? Und das wischt Jesus nicht so mal eben beiseite, sondern im Gegenteil, es heißt ja, wir sollen die Zeichen der Zeit erkennen. Jesus erzählt dann auch in diesen Abschnitten vom Feigenbaum, wenn man sieht, aha, jetzt kommen neue Blätter, also müssen bald die Frucht kommen. Also so sollen wir auch die Weltgeschichte beobachten, um dann zu sehen, wann wird es denn, wann, im Sinne nicht jetzt eines Tages, aber dass die Zeit näher rückt, dass man sich vorbereitet. Das möchte Jesus. Wir sollen uns auseinandersetzen mit seiner Wiederkunft. Und dass Jesus wiederkommt, das bekennen wir ja auch in unserem Glaubensbekenntnis, Das ist ja Tatsache. Unser eigentlicher Text ist dann Matthäus 25, 31 bis 46 und eben überschrieben das Gericht über die Völker. Ich lese mal. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Amen. Also das, was ich eben gelesen habe, ist das Gericht über die Völker, das sogenannte Völkergericht. Die Jünger fragen ihn ja, wann wird das alles sein, das Ende der Zeit und wie werden die Zeichen sein? Und wir sind hier am Ende der Zeit. Das wird ziemlich am Ende des gesamten Weltgeschehens passieren. Was wir jedenfalls auch aus anderen Stellen wissen und sagen können und müssen, alle Menschen werden einmal offenbar werden müssen vor dem Richterstuhl Christi. Alle Menschen werden sich einmal verantworten müssen für ihr Leben. In dieser Woche haben wir zwei Ereignisse erlebt, haben uns erschüttert. Das eine ist einmal der Tod unseres Altbundeskanzlers Helmut Schmidt, ist im Alter von 96 Jahren gestorben, Ehrenbürger der Freien und Hansestadt Hamburg, aber auch Ehrenbürger von Schleswig-Holstein, weil er ja am Bramsee viel Zeit immer verbracht hat. Ich denke wirklich ein hochgeschätzter, allseits verehrter Staatsmann, Herausgeber der Zeit, ein nach menschlichen Ermessen kluger und weiser Mann. Das denke ich wirklich und ich habe auch durchaus Respekt vor ihm. Aber, das muss ich auch sagen, auch ein Helmut Schmidt wusste nicht alles. Vielleicht haben einige von euch dieses Interview gesehen im Fernsehen, war, glaube ich, im April war das, von Sandra Maischberger. Da hatte sie nur ihn eingeladen als einzigen Gast, in Erwartung dessen, dass das Ende ja auch für ihn nicht mal allzu fern sein könnte. Und es wurden mehrere Fragen gestellt, die natürlich alle von hohem Interesse waren. Und dann wurde er auch gefragt, und was wird sein, wenn das Leben hier zu Ende ist? Was was erwarten Sie dann, was glauben Sie dann? Und da hat Helmut Schmidt gesagt, wenn vorbei ist, ist vorbei. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Das meinte er genau wissen zu können. Und in diesem Punkt hat er sich geirrt, ganz sicher. Und ja, er wird jetzt oder in Zukunft, wann immer das sein wird, vor seinem Richter stehen und wird sich verantworten müssen für das, was er getan und gesagt hat, wie wir uns alle verantworten müssen. Das andere ist ja auch in den Gebeten schon angeklungen, dieses grausame Attentat in Paris. Schrecklich, weißt du, die neuesten Zahlen, 129 Tote und etliche schwer Verletzte. Menschen, die aus blindem religiösen Fanatismus, aus Hass, aus einer Verblendung heraus unschuldige Menschen umgebracht haben, in schlimmster Art und Weise. Und wie gesagt, heute Volkstrauertag, das ist ja ein Tag, an dem man der Gefallenen der Kriege gedenkt. Man hat das später erweitert, auch an die Opfer des Nationalsozialismus. Und wenn man das sieht, was alles so passiert ist in der Welt oder was passiert in der Welt, was Menschen anderen auch Schreckliches antun können, dann fände ich es eigentlich unerträglich, wenn man wüsste, na ja, wenn das vorbei ist, ist vorbei, dem passiert nichts. Da haben sie eben, was weiß ich, ein paar hundert Menschen umgebracht, ist ja egal. Am Ende müssen nur das Leben hier irgendwie rumkriegen. Ich denke, es ist wichtig und auch ich empfinde es auch so, das verlangt auch unser Gerechtigkeitssinn. Wir sind ja auch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, dass auch diese Menschen zur Verantwortung gezogen werden. Und Gott wird diese Menschen zur Verantwortung ziehen und sie werden für das bezahlen müssen, was sie getan haben, wie wir auch. Es geht mir nicht darum, dass ich oder wir uns über andere stellen, aber es ist so, dass sich jeder vor Gott wird verantworten müssen. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Dann dieses Endgericht, das jüngste Gericht dazu, gibt es manchmal auch oder viel Unklarheit oder man weiß nicht so richtig oder viele denken, es gibt irgendwann einmal ein Endgericht, ein jüngstes Gericht. Meine Frau fragte mich gestern noch, wieso eigentlich jüngstes Gericht? Ja, habe ich manchmal auch schon gefragt. Jüngste heißt ja das Letzte. Das ist das Letzte, dann kommt dann nichts mehr. Aber es gibt nicht nur ein Endgericht. Es gibt mindestens, soweit wie ich die Bibel verstehe, drei Endgerichte. Und da werde ich das theologisch jetzt mal so ein bisschen darlegen, wie ich das sehe. Es ist natürlich immer bei all diesen Dingen, so was in der Zukunft sein wird, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ihr werdet auch nicht vielleicht in allen Dingen meiner Meinung sein. Ihr werdet auch von Leuten hören, lesen, die es anders sehen. Aber ich sage euch mal, wie ich das verstehe. Also einmal gibt es ein sogenanntes Preisgericht. Ich finde diese Namen eigentlich auch immer nicht so toll. Aber es ist, so wie ich die Bibel verstehe, wird das so sein. Dieses Preisgericht ist dann praktisch für die Christen, also auch für uns. Wie gesagt, jeder wird sich einmal vor Jesus verantworten müssen. Und Preisgericht heißt also, für uns, die wir Christen sind, Jesus sagt an einer Stelle mal, wer an mich glaubt, der kommt nicht in das Gericht. Denkt man ja auch, irgendwie passt das ja nicht. Aber das kann man meiner Meinung nach nur so verstehen, der kommt nicht in dieses Gericht, wo über Leben und Tod entschieden wird. In dieses Gericht kommen wir tatsächlich. Dieses Gericht hat ja Jesus für uns getragen. Aber wir kommen in ein Gericht, wo gesagt wird, so, Jesus hat gesagt, ich habe viele Wohnungen für euch vorbereitet, nur wollen wir mal gucken, wer welche Wohnung bezieht. Und das geht schon danach, was wir auch getan haben, wie wir hier gelebt haben in unserem Leben. Deswegen Preisgericht, da werden quasi Preise verteilt, so kann man das vielleicht verstehen. Und ich lese mal, Paulus spricht darüber im Korintherbrief, 1. Korinther 3, Vers 13 bis 15, schreibt er, denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, damit ist also Jesus ist das Fundament gemeint, wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Also das ist diese Stelle, wo man sagt, wo jemand eigentlich, ich sage es mal, so ein Nichtsnutz war. Er hat zwar an Gott geglaubt, an Jesus geglaubt, aber eigentlich hat er nichts auf die Reihe gekriegt. Jesus hat ja sich dafür verbürgt mit seinem Leben. Es wird keiner verloren gehen, wer an ihn glaubt. Und so heißt es ja auch. Wenn man feststellt, das war alles nichts, was du im Leben gemacht hast, dann wirst du trotzdem aus diesem Feuer herausgerissen werden. Allerdings eben gut. Das ist nun nicht die schmuckste Wohnung, nicht die Stadtvilla, die man dann kriegt, aber wird immer noch ein nettes Apartment sein, sage ich mal in diesem Bild gesprochen. Also so wird es sein für uns, dass wir uns auch verantworten müssen für das, was wir in unserem Leben getan haben. Dann gibt es eben dieses Völkergericht, von dem ich eben gelesen habe, zu dem ich nachher natürlich noch viel mehr sagen werde. Und dann gibt es wirklich das jüngste Gericht, das allerletzte Gericht. Das ist das Gericht vor dem großen weißen Thron und steht dann eben auch ganz am Ende der Bibel, Offenbarung 20. Da lese ich die Verse 11 bis 15. Auch überschrieben hier, das Gericht vor dem großen Thron. Nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Also Himmel und Erde, wohlgemerkt. Himmel und Erde werden vergehen. Himmel und Erde werden fliehen vor der Gegenwart Gottes, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seine Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus, und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Also das sind schon wirklich sehr harte und Worte, die einen zum Nachdenken bringen sollten. Und denke, wer die mit Offenheit liest, diese Stellen, der wird auch nachdenklich werden. Ich danke euch nochmal, Uli und Birgit, genau, für euer Zeugnis, was ihr hier so abgeht. Ihr habt da ja auch offen gesprochen darüber, ne, dass ihr euch selber gefragt habt, was wird aus unserem Leben? Wie werden wir vor Gott bestehen können? Und ich denke, das sind Fragen, die müssen wir uns alle stellen. Es geht hier nicht um Leistung, daraus nicht, aber es geht darum, dass wir auch nicht unser Leben einfach so leben können, und als wenn es Gott gar nicht geben würde. Man hat sich irgendwann mal für ihn entschieden und das war's dann. Nein, das war's dann nicht. Und die Frage dieser drei Gerichte, die ich eben benannt habe, die Frage ist ja wieder die, wann wird das geschehen? Und ich habe schon gesagt, es gibt darauf keine so deutliche Antwort. Aber ich denke, es gibt schon eine Reihenfolge, die wir entnehmen können der Bibel. Und auch da danke ich euch wieder, Birgit und Uli. Ihr habt von der Entrückung gesprochen. Das ist ja auch so ein Wort, was sagt, naja, das verwendet man ja nicht jeden Tag. Ist auch ein bisschen, klingt auch ein bisschen strange so. Und trotzdem spricht die Bibel davon, natürlich. Ne? Also am Anfang wird die Entrückung sein. Das nennt man auch erste Wiederkunft Jesu. Und darüber schreibt, die markanteste Stelle ist 1. Thessalonicher 4. 4, die Verse 16 bis 17, schreibt Paulus: Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen. Und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Also das ist praktisch das Erste, dass wir entrückt werden, also die wir an Jesus glauben, hin zu ihm, dass wir dann bei ihm für immer sein werden. Auf der Erde wird dann diese große Trübsalzeit sein, von der die Offenbarung ja über viele Kapitel berichtet, mit Siegel, Posaunen, Schalen, Gerichten. Nun sage ich mal, also ich habe es jetzt so dargestellt, wie ich es auch für möglich halte, dass man also vor dieser Trübsalzeit entrückt wird. Es gibt aber auch andere, die sagen, das wird während der Trübsalzeit sein. Es gibt auch eher wenigere, die sagen, nein, da müssen wir als Christen auch durch. Da gibt es unterschiedliche Bibelstellen. Na, ich sage euch mal, wie ich das so verstanden habe, ohne jetzt genau zu sagen, so wird es sein. Das steht mir gar nicht zu. Und diese Trübsalzeit wird dann enden mit dieser bekannten Schlacht von Armageddon. Das ist ja auch, denke ich, bekannt. Da gibt es ja auch mehrere Verfilmungen, die dann natürlich alle gar nicht immer so unbedingt der Bibel entsprechen. Aber das ist praktisch das Ende der Zeit hier auf Erden, der jetzigen Zeit, in der wir quasi noch leben. Und da lese ich Offenbarung 16, 16 und 21. Jene dämonischen Geister versammelten nun die Könige an dem Ort, der auf Hebräisch Hamageddon heißt. Sie kämpfen gegen Gott, gegen Israel, in diesem Tal von Hamageddon. Ein furchtbares Hagelwetter entlud sich über der Erde. Zentnerschwer fielen die Eisbrocken vom Himmel auf die Erde, auf die Menschen. Und die Menschen verfluchten Gott wegen des Hagels, denn diese Plage war noch schrecklicher als alles, was sie bereits erlebt hatten. Und sie hatten ja schon eine ganze Menge erlebt. Also das sozusagen die letzte Schlacht, davon wird auch gesprochen, die immer wieder unterschiedlich auch berichtet wird in der Bibel, wo sich praktisch die ganze Welt gegen Israel und gegen Gott stellen wird. Sie werden kämpfen gegen Israel. Auch da, ich will gar nicht zu viel reininterpretieren, man kann sich leicht vertun, aber das, was wir jetzt alles in Syrien sehen, in dem ganzen Gebiet, Irak, der Islamische Staat, jetzt ist Russland da schon mit Truppen drin und die Amerikaner sind da auch irgendwie mit drin. Also da braut sich auch was zusammen. Ob das nun dahin führen wird, das kann ich nicht beurteilen. Aber wir sehen dort auch immer wieder in diesem Gebiet, dass dort einfach ganz viele schreckliche Dinge auch passieren. Es ist dann ja so, dass Gott dieses feindliche Kriegsheer, ich weiß nicht, waren das 200 Millionen, irgendwo steht es in der Bibel, also ein riesiges Kriegsheer, wie Gott dieses Kriegsheer vernichten wird. Und dann werden das Tier, das ist der Antichrist, und der falsche Prophet, das ist ja sein Propagandaminister praktisch, die werden dann diesen Feuersee geworfen, von dem wir vorhin ja auch schon mal gehört hatten. Das lesen wir Offenbarung 19, 19 und 20. Schließlich sah ich auch das Tier, das ist der Antichrist, und die Könige der ganzen Erde. Ich sah, wie sie mit ihren Armeen gemeinsam gegen den Reiter auf dem weißen Pferd, das ist eben Jesus, und gegen sein Heer, das sind die Engelheere, in den Kampf zogen. Doch das Tier wurde gefangen genommen und mit ihm der falsche Prophet, der im Auftrag des Tieres all die aufsehenerregenden Wunder getan und auf diese Weise die Menschen dazu verführt hatte, sich das Kennzeichen des Tieres anbringen zu lassen und sein Standbild anzubeten. Beide, das Tier und der falsche Prophet, wurden bei lebendigem Leib in den Feuersee geworfen, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. Also der Antichrist und der falsche Prophet, das sind Menschen, ne? Das sind tatsächlich einfach Menschen wie du und ich, hätte ich fast gesagt, gewesen, die aber sich einfach von Satan haben gebrauchen lassen. Man sagt, so Vorläufer vom Antichristen hat es immer wieder gegeben. Hitler war natürlich auch ein Antichrist. Saddam Hussein war ein Antichrist. Es gab viele Antichristen, aber der Antichrist, von dem die Bibel hier so wortwörtlich schreibt, der, denke ich, wird noch kommen. Und bei Hitler sehen wir das ja sehr deutlich, wo er seinen Propagandaminister Goebbels hatte. Das ist eine typische Verknüpfung, dass Menschen so auftreten und sowas werden wir wahrscheinlich nochmal erleben. Ich lese jetzt hier weiter, wie das feindliche Kriegsheer da bei Hamageddon vernichtet wird. Also alle anderen, Tier und falscher Prophet sind im Feuersee, alle anderen wurden mit dem Schwert umgebracht, das aus dem Mund des Reiters auf dem weißen Pferd hervorkam. Und alle Vögel fraßen sich am Fleisch der Getöteten satt. Also eine ganz schreckliche Geschichte, die am Ende der Zeiten da sein wird. In ihrer Anmaßung meinen die Menschen, sie können Israel, das ja Gottes Bundesvolk ist, können Israel vernichten, weil Israel sich dem nicht stellen, dieser ganzen Weltgemeinschaft, die alle zusammenhalten, nicht stellen wird, sich nicht unterwerfen wird. Und sie verkennen dabei, dass Gott, Jesus, immer sich zu Israel halten wird und letztlich auch für Israel streiten wird. Dieses riesige Kriegsheer wird vernichtet werden. So, und nun würde man denken, naja, dann ist ja Schluss. Nein, es leben ja natürlich noch Menschen auf der Erde. Wenn die Zahl stimmt, die ich vorhin gesagt habe, dass da 200 Millionen umkommen in diesem kriegerischen Heer, das sind hohe Zahlen, aber wie viele Menschen leben jetzt auf der Erde? Ich glaube, 8 Milliarden haben wir gerade so zur Zeit. Ist doch klar, die Christen sind vorher schon entrückt worden. Da fehlen vielleicht 2 Milliarden, 1 Milliarde, die da nicht mehr da sind. Aber es leben noch Milliarden von Menschen auf der Erde. Und die sind natürlich nicht alle in den Krieg gezogen. Und die werden auch nicht alles Anhänger dieses Regimes gewesen sein, was dann da sein wird. Und an dieser Stelle kommt das Völkergericht. Das kommt praktisch nach dieser Schlacht von Hermageddon, wird Gott die Völker richten. So verstehe ich das, ne? Ich weiß, es gibt auch andere Meinungen, aber ich sage euch ja gerade, wie ich es verstehe. Das, was ich anfangs gelesen habe, Vers 31, so beginnt es ja, wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel. Also Jesus wird wiederkommen. Und Jesus sagt ja in der Regel nicht ich, sagt er vielleicht auch mal, Jesus redet ja häufig von sich als Menschensohn. Das ist also eine ganz, ja, geheimnisvolle Bezeichnung, die damals eigentlich von den Juden durchaus verständlich war. Das ist ja ein Begriff, der aus dem Buch Daniel herkommt, wo Daniel auch schon eine prophetische Schau hat auf die Endzeit. Und da heißt es bei Daniel 7,13, es kam einer in des Himmels Wolken wie eines Menschensohn. Also jemand eben, anders als Gott selbst, sondern der hatte ein menschliches Antlitz. Und dieser Begriff Menschensohn taucht in den Evangelien 82 Mal auf, also richtig häufig. Und Jesus verwendet immer nur diesen Begriff selbst. Das ist eine Selbstbezeichnung von Jesus. Er wird nie angesprochen, Menschensohn oder so, sondern Jesus redet von sich als Menschensohn. So hat Jesus sich wohl gesehen. Ich denke auch, das ist so sein menschliches Antlitz. Das ist so der wahre Mensch, wie Gott ihn eigentlich haben wollte, als er den Menschen schuf. Der Mensch ist dann ja abgefallen von Gott. Sein Antlitz ist entstellt worden in gewisser Weise. Die Sünde ist auf die Welt gekommen, in die Herzen der Menschen. Und Jesus ist eigentlich der Mensch, wie Gott ihn sich eigentlich mal vorgestellt hat. So hätte Gott sich das vorgestellt. Und für die Juden gehörten die Begriffe Menschensohn und Christus, Messias, auch ganz eng zusammen. Es war irgendwie immer klar, der Menschensohn, ja, das ist ja eigentlich der Messias. Johannes 12, Vers 34, lese ich. Ist so klein geschrieben, die Bibel. Ich muss immer meine Brille abnehmen, weil ich das dann besser erkennen kann. Die Leute hielten ihm, also Jesus entgegen, die Leute hielten ihm entgegen, das Gesetz lehrt uns, dass der Messias ewig bleiben wird. Wie kannst du da behaupten, der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist überhaupt dieser Menschensohn? Ich finde diese Frage irgendwie auch so toll. Die könnte ja von uns oder von mir auch kommen. Wer ist überhaupt dieser Menschensohn? Da wird immer von einem Menschensohn gesprochen. Aber es ist eigentlich klar, es ist der Messias. Das ist der versprochene Retter, der die Juden befreien sollte. Also so spricht Jesus von sich. Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommen wird. Jesus erzählt diese Geschichte 3 Tage, bevor er umgebracht werden wird. Da war er nicht in seiner Herrlichkeit, da war er in Schwachheit da. Da wird er verurteilt werden, aber er wird einmal in Herrlichkeit kommen. Daran habe ich, als ich das habe, da sehe ich so diese Fahne, Standarte, wie man das nennt. Das ist ja irgendwie da in königlichem Gold, da sehen wir die Krone da. Ja, das ist das, wie Jesus einmal sein wird. Er ist es quasi jetzt schon im Himmel, aber für uns ja nicht sichtbar. Aber er wird einmal in sichtbare Herrlichkeit kommen und mit ihm alle Engel. Das ist sein Heer, das sind seine dienstbaren Geister, Millionen von Engeln. Dann wird er in königlichem Glanz auf einem Thron Platz nehmen. Also in königlichem Glanz auf einem Thron. Ja, das ist der Herrscherthron, das ist der Gerichtsthron. Wo wird das alles sein? Ich lese Zacharja 14,4. Zacharja 14,4 steht, und seine Füße, also Jesu Füße, seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt, und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal, und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Also das muss jetzt nicht sein, aber mich würde das nicht wundern, dass Jesus auch dort auf dem Ölberg wiederkommen wird. Er saß ja auf dem Ölberg, als er diese ganze Geschichte erzählt hat. Und wer in Jerusalem war, vom Ölberg aus, hat man einen herrlichen Blick. Man sieht ja direkt Jerusalem, den Tempel, damals, heute die Al-Aqsa-Moschee, der Felsendom, sieht man ja alles vor sich. Und da wird sich ein großes Tal auftun. Und dann heißt es weiter, alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Das klingt für mich nicht so, als würden sie freiwillig kommen und hinpilgern, sondern sie werden vor ihm versammelt werden. Deswegen hat er seine Engel mitgebracht. Die werden die Völker dorthin kommen, und ich weiß nicht, ob das Volk nach Volk geht oder wie immer das ist. Da werden die Menschen gerichtet. Es handelt sich hier um Menschen aus allen Völkern und auch aus allen Religionen. Um solche aus den Juden, die gibt's ja auch noch, und aus den anderen Nationen. Jesus wird hier als Richter über alle Völker geschildert. Er, der wenige Tage später von den Menschen gerichtet wurde, wird die Menschen richten. Der Verurteilte wird urteilen. Und gegen sein Urteil wird keine Berufung eingelegt werden können. Das ist letzte Instanz. In unserem Rechtssystem ist das ja sehr sinnvoll, dass wir die Möglichkeit der Berufung haben, weil Menschen einfach fehlerhaft sind. Wir haben es eingangs gehört, Menschen sind fehlerhaft, wenn sie sich noch so viel Mühe geben. Man kann Fehler machen. Justizirrtümer erleben wir immer wieder. Ganz schrecklich auch in den USA, bei den zum Tode Verurteilten. Immer wieder stellt man im Nachhinein fest, der war das gar nicht und ist zum Tode verurteilt worden. Deswegen ist das eine heikle Sache mit der Todesstrafe. Aber bei Gott gibt es keine Justizirrtümer. Deswegen kann man auch keine Berufung einlegen. Wo denn auch? Und interessant in diesem Text ist, hier wird nicht von den Toten gesprochen. Ne? Wenn man das mal so bewusst liest, es werden alle Völker vor ihm versammelt. Das heißt, es sind die Völker, die dann leben. Die Toten, das haben wir nachher, Offenbarung 20, die kommen am Ende. Da tut sich der ganze Erdboden auf, das Meer wird sich auftun. Aber die Toten sind hier, die sind hier, spielen hier keine Rolle. Hier geht es erstmal nur um die Menschen, die da noch leben. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. In den meisten Übersetzungen steht die Schafe und die Böcke. Ich als Stadtmensch geht vielleicht euch ähnlich. Ich weiß gar nicht richtig, was sind Böcke, ne? Und deswegen habe ich hier diese Übersetzung auch genommen. Moderne Übersetzungen schreiben häufig dann Ziegen. Also das war eben so. Man hat dort in Israel hat man Schafe und Ziegen zusammen geweidet. Die waren zusammen auf einer Weide. Und abends mussten sie aber getrennt werden voneinander, weil die Schafe viel unempfindlicher gegen Kälte waren mit ihrer Wolle, kann man sich ja vorstellen, und die Ziegen mussten irgendwie einen wärmeren Platz kriegen. Und die hat man voneinander getrennt. Das war also insofern ein ganz übliches Bild, was man damals gebraucht hat. Und diese Trennung von Gut und Böse, Hell und Dunkel, finden wir immer wieder, zum Beispiel auch Matthäus 13, 47 bis 50. Das ist eine andere Geschichte, aber wir finden eigentlich was Ähnliches dort. Das Gleichnis vom Fischernetz. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Netz, das auf dem See ausgeworfen wird und mit dem man Fische aller Art fängt. Wenn es voll ist, ziehen die Fischer es ans Ufer, setzen sich hin und lesen die Fische aus. Die Guten legen sie in Körbe, aber die Ungenießbaren werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Also wir sehen auch, wie Jesus sich nicht scheut, auch von der Hölle zu sprechen. Heutzutage wird ja sehr wenig über die Hölle gesprochen, ist ja auch kein angenehmes Thema. Aber die Bibel und Jesus selbst spricht häufig von der Hölle. Insofern kann ich, darf ich gar nicht darüber schweigen, tue ich auch nicht. Ich finde, auch über diesen Bibeltext habe ich wenig Predigten gehört, aber umso mehr will ich die Gelegenheit auch ergreifen, das dann wirklich zu tun. Ja, und der König versammelt also diese Menschen, dort heißt es also der König, und steht dort nicht, wer der König ist, aber ich glaube, das wisst ihr natürlich, und auch dazu lese ich Johannes 18, 37, Jesus vor der Verurteilung vor Pilatus, da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König? Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Also wir wissen, Jesus ist ein König. Wir wissen auch, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Das sagt er an einer anderen Stelle. Und dann sagt Jesus zu denen auf der rechten Seite, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Dies kommt her, ich glaube, das ist eine Formulierung, die Jesus am liebsten sagt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her, davor vor der Endzeit reden. Jesus vor Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Glucke ihre Küken. Jesus möchte die Menschen umarmen, möchte ihnen etwas Gutes tun. Aber es gibt da auch die göttliche Gerechtigkeit, deswegen kann er sie nicht einfach alle so mal eben umarmen. Aber zu denen auf der rechten Seite kann er sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Da kommt Gott der Vater ins Spiel. Finde ich auch gut, dass, ne, wir wissen, Gott und Vater sind eins, also das ist mit Gott alles abgesprochen. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Also offensichtlich gibt es jetzt ein Reich für diese Menschen, das seit der Erschaffung der Welt vorbereitet ist. Also das ist alles schon geplant. Und ich frage, was ist das für ein Reich? Wir hörten vorhin auch in den Zeugnissen öfter mal den Begriff Himmel. Ja, ich glaube, dass wir im Himmel, in den Himmel kommen werden, sein werden, dass die Entrückung uns auch in den Himmel führt. Aber diese Menschen, ne, wisst ihr, das sind keine Christen, in aller Regel nicht, sondern das sind Menschen, die irgendwo gelebt haben, die vielleicht gar nicht von Jesus was gehört haben. Die werden dann in dem sogenannten tausendjährigen Reich leben. So verstehe ich das. Ne, Offenbarung 20, 1 bis 3. Nun sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund hatte und eine große Kette in der Hand hielt. Er packte den Drachen, die Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird, fesselte ihn und warf ihn für 1000 Jahre in den Abgrund. Den Eingang zum Abgrund verschloss und versiegelte er, sodass der Satan die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die 1000 Jahre vorüber waren. Danach, so ist es von Gott bestimmt, wird er nochmals für kurze Zeit freigelassen werden. Also nach dieser Schlacht von Harmageddon, der Antichrist und sein falscher Prophet sind in Feuersee, die sind nicht mehr da. Satan wird gebunden für 1000 Jahre, deswegen 1000-jähriges Reich, in den Abgrund. Und die Menschen, die jetzt zu Jesu Rechten stehen, können hier auf der Erde in Ruhe und Frieden leben. Das wird praktisch das Paradies auf Erden sein. Das ist quasi wieder der Urzustand, wie es ursprünglich mal war. Ich finde es auch interessant, wenn wir sehen, wie alt wurden die Leute denn damals zu Beginn, kurz nach der Vertreibung. Die wurden ja fast 1000 Jahre, 900 so und so viel. Und ich denke, das hängt damit noch zusammen, dass eigentlich so die, das ist meine Theorie, dass so die Genanlagen damals oder so waren, wenn sie sozusagen bereinigt sind von der Erbsünde, dass man dann auch 1000 Jahre alt werden kann. Und viele sehen diese Zahlen, die sagen, ja, das ist symbolisch zu verstehen. Mag sein, aber ich würde sie erstmal so verstehen, wie sie dort geschrieben sind. Methusalem ist ja der älteste Mensch der Bibel. Wird ja auch schon sprichwörtlich verwandt, genannt, dieser Begriff. Ja, das war der Plan Gottes. Die werden hier auf Erden leben. So, und welche Menschen sind das, die zu seiner Rechten? Ja, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Also interessant ist, in diesem ganzen Text, werdet ihr sehen, es ist nicht einmal die Rede von Glauben, es ist nicht die Rede von Jesus, ihr habt euch zu mir bekannt, darum geht es hier gar nicht. Das sind Menschen, die im Zweifelsfall von Jesus gar nichts wussten. Und das frage ich mich manchmal auch, und das fragt ihr euch vielleicht auch, es gibt ungefähr 2 Milliarden Christen, ob das nur alles wirklich Christen sind, aber von der Religionszugehörigkeit her, und dann gibt es ungefähr, glaube ich, 1,3 Milliarden Moslems, und man fragt sich manchmal so, gehen die denn alle verloren? Mag sein, aber es mag auch sein, ich denke mal, wir haben so irgendwie diese fanatischen Terroristen, natürlich werden die ihrem Urteil entgegensehen, aber ich denke auch manchmal an ein armes Muttchen, was irgendwo in Anatolien vielleicht sitzt und überhaupt nichts weiß. In gewissen Gegenden erfährt man nichts vom Christentum. Und wenn jemand dann eben sich so nach Gottes Willen lebt, soweit wie er es verstanden hat, mag sein, dass diese Menschen dazugehören. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls in diesem Text sehen wir nichts. Geht es nicht um das Bekenntnis zu Jesus. Hier geht es um die Werke. Einfach Liebeswerke, die man getan hat, die von Gott auch als solche anerkannt werden. Liebeswerke, welche die Gerechten, so werden sie hier genannt, einem dieser geringsten Brüder erwiesen haben. Also diese geringsten Brüder, verstehe ich, das sind die anderen, die da alle rumstehen. Also unsere Mitmenschen. Jesus sagt zwar, ich war hungrig, aus dem Zusammenhang erkennen wir ja, dass Jesus ja nicht wirklich, er lebte da ja gar nicht auf der Erde, dass nicht wirklich er hungrig war, sondern Jesus identifiziert sich mit diesen anderen Menschen, mit jedem von diesen notleidenden Menschen und sagt, das war ich, das hätte ich sein können. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Na, dazu muss ich ein bisschen was sagen. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Das ist ja ein hochaktuelles Thema, was auch durchaus brisant ist. Ne, was kommen dieses Jahr? Ich schätze mal 1 Million Menschen. Fremde werden zu uns kommen. Das kann man alles so und so sehen. Aber aus christlicher Sicht ist es überhaupt keine Frage. Wenn wir diesen Text sehen, natürlich müssen wir diese Menschen aufnehmen. Sag ich jetzt mal. Ich sage auch genauso, es muss eine Grenze geben. Man kann ja nicht unbegrenzt aufnehmen. Der Staat kollabiert ja irgendwann. Das ist die andere Seite. Und was Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das ja, aber sie hat nur vergessen zu sagen, aber, ne, was sind die Bedingungen? Wo sind die Grenzen? Das ist ja die andere Seite. Der Staat muss sich ja auch selber und seine Menschen, die hier leben, auch schützen. Aber unsere Grundeinstellung den Fremden, den Flüchtlingen gegenüber, muss eine offene sein. Das kann ich nicht anders verstehen, wenn ich das hier so lese. Das ist so die politische Stellungnahme oder die allgemeine Stellungnahme dazu. Aber die nächste Frage ist ja, was kann ich konkret tun? Hier geht es um ganz konkret. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich hatte keine Kleider, er hat mir anzuziehen gegeben. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Es reicht nicht nur zu sagen, ah ja, alles ganz schlimm oder toll, Willkommenskultur, sondern wir müssen uns fragen, was kann ich konkret tun? Auch bei uns in der Gemeinde ist das irgendwie so ein Bewusstsein. Wir sagen, es kann nicht sein, dass die ganze Welt sich um diese Menschen kümmert, also die gemeinnützigen Vereine und Flüchtlingsinitiativen, alles toll, aber wir Christen bleiben außen vor, meine Herr. Wir haben andere Dinge zu tun. Wir müssen unsere Gottesdienste feiern und was weiß ich. Ich denke, da müssen wir aufpassen. Das ist zuerst unsere Aufgabe als Christen auch, hier etwas zu tun. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Wir als Hauskreis haben auch mal überlegt, ja, wir lassen den Hauskreis einen Abend einfach ausfallen und in Hamburg gibt's ja die größte Kleiderkammer Deutschlands für diese Flüchtlinge, die Messehallen. Und da sind jetzt ja keine Flüchtlinge mehr, da sind nur die ganzen gespendeten Sachen, die Altkleider und Taschen, Schuhe, Kinderspielzeug, Kinderwagen. Und haben gesagt, wir gehen da mal hin und sortieren mal. Das haben einige Gruppen bei uns gemacht aus der Gemeinde. Also haben wir dann Dienstag von 19 bis 21 Uhr uns da getroffen. Wir haben Taschen sortiert, Rucksäcke, Schulrucksäcke und dann alles einsortiert, beschriftet und die werden dann eben verpackt und da werden die von den Flüchtlingsunterkünften, die holen die dann ab für sich. Also das ist natürlich nur ein ganz kleiner Punkt. Aber ich will das einfach mal sagen, weil es springt einen ja fast an. Ich hatte nichts anzuziehen, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ihr habt die Bilder ja vielleicht gesehen, man sieht sie jetzt vielleicht nicht mehr so, wo Leute zum Teil in Flipflops im Winter gekommen sind und nichts hatten. Außerdem, was sie anhatten, das waren dünne Sommerjacken, die hatten nicht mehr, weil sie sich wirklich auf der Flucht waren, auf dem Meer einfach das Schiff vielleicht gekentert ist, das Boot, und die haben nichts mehr. Und da sind auch unsere alten Kleider, dürfen auch neu sein, aber es dürfen natürlich auch alte, gut erhaltene Kleider sein, darüber freuen die sich. Und zurzeit weiß ich, werden durch Wintersachen gebraucht, Schals, Mützen, Handschuhe. Das brauchen die jetzt, diese Witterung. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ja, das ist wichtig. Meine Frau, die ja heute leider nicht dabei sein kann, weil wir in unserer Gemeinde selber so eine Theateraufführung haben, wo sie mitmacht. Meine Frau geht einmal die Woche zur Krankenhausseelsorge. Ich finde das, neben ihrer Arbeit, ich finde das total bewundernswert. Und vorher ein Jahr Ausbildung, also einmal in der Woche Ausbildung, sich sozusagen vorbereiten auf diesen Job. Und jetzt geht sie mittwochnachmittags immer hin und geht dort in die Zimmer rein und spricht mit den Leuten, fragt, ob die sich unterhalten möchten. Auch Gebet. Natürlich muss man da vorsichtig sein, das ist ja ein öffentliches Krankenhaus, da kann man natürlich nicht so vorpreschen, aber wenn jemand Gebet wünscht, natürlich macht sie das dann. Ich finde das eine klasse Sache. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und hat Silke mich gestern gefragt, warst du schon mal im Gefängnis? Also weder persönlich als verurteilt, aber ich habe auch, kenne da zum Glück auch keinen, der im Gefängnis ist. Aber es gibt ja auch so eine Gefangenenseelsorge. Ich glaube, Schwarzes Kreuz, glaube ich, heißen die. Wenn einem das aufs Herz gelegt wird, kann man da mitmachen. Natürlich sagen, ja, das ist aber gefährlich, muss man aufpassen. Ja, stimmt, es ist auch gefährlich, man muss da aufpassen, darf sich nicht vereinnahmen lassen, aber ja, wir müssen noch mal was wagen. Wir können nicht nur im Wohnzimmer sitzen bleiben, da ist es natürlich nicht gefährlich, aber das kann nicht der Maßstab für uns als Christen sein. Und hier geht es aber auch nicht nur um äußere Wohltaten, das was man tut, sondern das soll Ausdruck einer Liebesgesinnung sein. Also weil man die Menschen liebt, weil man etwas Gutes tun möchte, tut man auch was für sie. Und Jakobus schreibt, der Glaube ohne Werke ist tot. Das ist so. letztlich gerettet, habe ich eingangs gesagt, gerettet werden wir durch unseren Glauben. Das ist, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Deswegen gibt es dieses Leistungsprinzip auch nicht. Aber echter Glaube wird immer Werke hervorbringen, so wie der ein guter Baum gute Früchte bringt. Das kann nicht anders sein. Wir alle kennen das Gebot der Nächstenliebe. Wir kennen es, aber erfüllen wir es auch? Üben wir denn tatsächlich Liebe aus? Das bekannteste Bild ist ja das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Kennen wir alle, wir wissen das, ah ja, da war es gefährlich, da war ein Räuber, ist überfallen worden, ein Fremder, ein Samariter kam, nimmt ihn, bringt ihn in die nächste Herberge, versorgt ihn, zahlt das Geld für die nächste Nächte. Bewundernswert, aber lieben wir so? Ich meine, ich bin auch ganz selbstkritisch, also da bin ich weit entfernt von. Ne? Und ja, ich denke, deswegen dieser Text, der spricht mich durchaus an. Ne? Und die Gerechten, die zu Rechten werden dann, das sind die Menschen, die Gottes Willen getan haben. Hier geht es wirklich um Taten. Und die fragen dann auch, sag ich mal so ganz naiv, aber ich finde das so toll, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen? Und das finde ich, sie sind sich dessen überhaupt gar nicht bewusst, was sie alles getan haben. Aber es ist kein Aufrechnen, nicht irgendwie ein Sammeln von Punkten, irgendwie gute Taten. Nein, das ist einfach ihre ganz normale Lebenseinstellung gewesen, Menschen zu helfen. Sie sind sich dessen überhaupt nicht bewusst. Und genau das ist auch die richtige Einstellung. Da, wo ich etwas bewusst mache, damit ich irgendwelche Anerkennung bekomme, so sagt Jesus auch, da habe ich meinen Lohn doch schon dahin. Matthäus 6, 2 bis 4, da heißt es, Überschrift, also die, ja, das Geben. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Das ist vorbei. Ja gut, wenn jemand sich damit brüsten will, soll er es tun. Aber der Lohn bei Gott ist dahin. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Also das ist eigentlich die richtige Einstellung. Man macht etwas, aber nicht um gesehen zu werden, sondern in aller Bescheidenheit und in Demut. Diese Menschen fragen dann weiter, wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen? Dich als Fremden, Jesus, das muss ich wieder aufgreifen. Jesus als Flüchtling? Ja, Jesus war Flüchtling, er war ja tatsächlich Flüchtling. Als neugeborenes Kind musste er mit seinen Eltern für ungefähr 2 Jahre nach Ägypten, vor den Häschern des Herodes. Heute fliehen die Menschen vor Assad oder vor dem Islamischen Staat, sie fliehen auch. Und Jesus weiß, wie es ist, wenn man keine Herberge kriegt oder wenn es so schwierig ist mit der Unterkunft. Ich lese Hebräer 13, 1 bis 3, unter der Überschrift christliche Lebensführung. Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundschaft haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil. Als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis, habt Mitgefühl mit dem Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Also das sehen wir, wir sollen uns eins machen, das sind Geschwister. Ne? Auch was heute, was wir gehört haben, ne? Dieses Interview, dass wir sind Geschwister. Und natürlich, wir verletzen uns mal, das bleibt gar nicht aus. Man sagt ein dummes Wort, man ist mal zu hart, man ist immer schlecht drauf. Aber wir sind Geschwister und diese Annahme in Liebe gilt selbst, muss selbstverständlich für uns gelten. Und Jesus antwortet dann, was immer ihr für einen meiner Brüder und Schwestern getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Also Jesus macht da keine Unterschiede. Ja, da ist ein hoher, vornehmer Herr, den muss man toll behandeln und das ist ja irgendwie nur so ein armer Wurm, den muss man gar nicht beachten, im Gegenteil. Jesus sagt ja, gerade für die Kleinen, wer einen von diesen Geringsten etwas antut. Wir wissen, dass Jesus immer auf der Seite der Schwachen und Unterdrückten steht. Indem wir anderen Menschen dienen, können wir Jesus dienen. Letztlich gibt es nur 2 Wege im Leben eines jeden von uns. Und das haben wir eingangs auch gesungen in einem Lied, was ich gar nicht kannte. Ein Leben für dich gegeben, ein Leben für Gott. Wir müssen uns entscheiden. Es gibt eigentlich nur 2 Wege im Leben eines Menschen. Entweder wir tun Gottes Willen, oder wir tun unseren eigenen Willen. Und wen das Leben in der Nachfolge Jesu nicht zum Tun des Gotteswillens führt, ja, dann geht man letztlich den anderen Weg. Dann tut man das, was man selber tun will. Oder Jesus hatte vorher noch zwei andere Gleichnisse erwähnt, die werde ich jetzt nicht erzählen, aber ihr kennt die Geschichten wahrscheinlich. Man könnte auch sagen, wer den Willen Gottes nicht tut, der hat kein Öl im Ölkrug. Das Gleichnis von den Jungfrauen. Oder der verscharrt sein Talent. Jesus hat ja an dem Gleichnis Talente verteilt. Und mit diesen Talenten sollen wir wuchern, sollen wir arbeiten. Und sind auf der linken Seite muss er sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Dies sind Menschen ohne Liebe. Sie werden auch nicht etwa gefragt, wie sie denn ihr Leben so geführt hätten. Also das sagen ja manche, wenn ich dann vor Gott stehe, dann werde ich ihn fragen und dann werde ich dies und das sagen. Ich bin überzeugt davon, dass er gar keine Chance haben, vor dieser Allgegenwart Gottes unseren Mund aufzumachen, um uns irgendwie zu verteidigen. Denn man kann sich ja vorstellen, was sie dann gesagt hätten, wie sie sich gedreht und gewunden hätten, um zu sagen, na ja, aber irgendwie, da habe ich doch mal irgendwas getan. Und ja, wenn wir gewusst hätten, Jesus, dass du das wärst, aber das war doch jemand. Und da sind wir auch ganz schnell mit irgendwelchen Vorurteilen, wo man sagt, na ja, also der Obdachlose, der hat doch selber Schuld, hat doch gar keinen Sinn, wenn ich dem Geld gebe, das wäre sowieso vertrunken. Und die Flüchtlinge, die wollen doch hier nur ein bequemes Leben haben. Und ich sage nicht, dass an diesen Vorurteilen nicht auch was dran sein kann. Da mag das eine oder andere mag doch stimmen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selbst rechtfertigen. Gott selbst kennt unsere Herzen. Und wir können ihm schon mal gar nichts vormachen. Johannes 3, Vers 13 heißt es, es ist noch nie jemand, Johannes 3, 13, doch. Da habe ich irgendwas falsch aufgeschrieben. Gut, das ist einfach jetzt die Stelle, finde ich jetzt diese Stelle. Einfach, dass Gott unsere Herzen kennt, dass er in unser Herz hineinsieht und weiß, wie wir es wirklich meinen. Ihm können wir nichts vormachen. Und wir sehen an dieser Stelle, wo er sagt, geht weg von mir, ihr seid verflucht, dass Jesus auch sehr hart sein kann. Jesus kann sehr hart und entschieden sein. Korintherbrief, 2. Korinther 6, 14 lesen wir, welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Licht und Finsternis, da gibt's keine Gemeinschaft. Entweder ist es Licht oder ist es finster. Und da muss es auch zu einer Trennung kommen, wenn ich hier auf Erden, dann eben später vor dem Gericht. Ihr seid verflucht. Das ist ein hartes Gerichtswort. Das ist Strafe Gottes. Der Fluch des Gesetzes ist der Tod. Aber Galater 3, Vers 13, Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Also eigentlich, wenn wir das Gesetz nicht erfüllen, und ich sage mal, das, was hier gesagt wird, das, was man versäumt hat, das erfüllen wir alle nicht. Also ich auf keinen Fall. Da könnte man Angst haben, ja, dann muss Gott ja zu mir auch sagen, geh weg von mir, du bist verflucht. Und dann kann ich auch sagen, aber Jesus hing da an dem Kreuz. An diesem Kreuz hat Jesus den Fluch für uns, für mich getragen. Und deswegen, wenn ich sage, das soll gelten, deswegen wird Jesus mich und uns, die wir uns daran halten, wird uns nicht bestrafen dafür. Aber wer das nicht hat, sich nicht zu Jesus bekennt und einfach lieblos lebt, zu dem wird Jesus dann eben sagen, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Jesus spricht hier von der Hölle, dem Feuersee. Bei dem Reich für die Gerechten, das ist von Anbeginn der Welt an vorbereitet, das war Plan Gottes. Hier heißt das, es ist zwar vorbereitet, aber nicht von Anbeginn der Welt an, das ist erst später gekommen. Das gehört eigentlich nicht in den Schöpfungsplan Gottes hinein. Wir wissen nur, dass es im Himmel zu einem Abfall Satans, einem Abfall von Engeln gekommen ist und deswegen hat Gott diesen Ort geschaffen, wo Satan mit den Menschen, die ihm nachfolgen, dann eben die Ewigkeit wird verbringen müssen. Naja, und diese Menschen versuchen da nochmal sich zu verteidigen. Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen und haben dir nicht geholfen? Klar, sie wollten sagen, ja, wenn wir das gewusst hätten, wir hätten ja keine Ahnung, was auf uns alles zukommt. Das ist ja auch so eine Frage. Was sagen denn die Menschen, die noch nie was von Jesus gehört haben? Und das schreibt Paulus aber auch schon, Römer 1, 18 bis 22. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott. Auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Also, dieser Text sagt, selbst Menschen, die nicht von Gott, Jesus gar nichts wissen, seit der Erschaffung der Welt sieht man, und auch wenn heute Evolutionsbiologen sagen, das ist alles zufällig entstanden und dies und das, jeder, der, sag ich mal, bei klarem Verstand ist und sich den Verstand nicht vernebeln lässt durch irgendwelche Dinge oder sich Dinge nicht einreden will, der weiß, sowas kann nicht von alleine entstanden sein. Die ganze Natur, das All, der Mensch, Mikrokosmos, Makrokosmos, das hat alles einen Plan. Und deswegen, das glaube ich, weiß eigentlich jeder Mensch im Innersten, dass es einen Gott gibt und dass man sich vor diesem Gott auch verantworten muss. Was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, das habt ihr mir gegenüber versäumt. Also es gibt auch Versäumungssünden, Unterlassungssünden. Das ist nicht nur das, was ich tue, was ich Falsches tue, die Sünden sind auch das, was ich nicht tue. Das, wo jemand vor Augen liegt, und da die Räuber gefallen, der barmherzige Samariter, ich gehe einfach dran vorbei. Das sind Unterlassungssünden. Und da würde ich sagen, hören wir auf die Stimme unseres Herzens. Es geht nicht darum, dass wir jetzt durch die Welt rennen und überall nur Gutes tun wollen. Hören wir auf die Stimme unseres Herzens, da wo Gott uns einen Menschen zeigt. Da sollten wir auch handeln. Und diese Menschen kommen dann an den Ort der ewigen Strafe. Das ist eben das, was die Bibel Hölle nennt. Und eine letzte Bibelstelle nochmal aus Römer 2, 6 bis 9. Da heißt es, Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Denen, die unbeirrbar tun, was gut ist und alles daran setzen, an Gottes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit teilzuhaben, wird er das ewige Leben geben. Diejenigen dagegen, die sich in selbstsüchtiger Gesinnung weigern, der Wahrheit zu gehorchen und sich stattdessen zu gehorsamen Werkzeugen des Unrechts machen lassen, wird Gottes Zorn in seiner ganzen Härte treffen. Ja, Not und qualvolle Angst wird das Los jedes Menschen sein, der tut, was böse ist. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Da der Ort der ewigen Strafe, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Wie ich schon sagte, diese Entscheidung vor dem Richterstuhl Christi sind unwiderruflich. Ewige Strafe oder ewiges Leben. Etwas dazwischen gibt es nicht.